zum Nachhören.
Ulrich Nöten liest Anna Karenina von Lew Tolstoi, heute die 36. von 81 Folgen. Die Affäre zwischen Anna und dem jungen Rittmeister Graf Wronski ist längst ein offenes Geheimnis. Trotzdem versucht Annas Mann, der Beamte Alexei Alexandrowitsch Karenin, die Fassade einer glücklichen Ehe aufrechtzuerhalten. Er hat Anna verboten, Wronski bei sich zu Hause zu empfangen und droht damit, ihr den gemeinsamen Sohn Serjoja wegzunehmen. Doch aus Sehnsucht nach Wronski verstößt Anna gegen diese Auflage und bestellt Wronski mit einem Telegramm zu sich. Ihre Liebe wird jedoch von den vielen Lügen überschattet, in die sie sich verstrickt haben. Hoffnungslosigkeit und Eifersucht quälen Anna und erste Anzeichen einer Todessehnsucht kommen ans Licht. Hören Sie nun wieder Ulrich Nöten.
Die Tür öffnete sich und der Portier, ein Plaid auf dem Arm, rief die Kutsche her. Wronski, zwar nicht gewohnt, auf Kleinigkeiten zu achten, bemerkte nun jedoch, mit welchem Erstaunen der Portier einen Blick auf ihn warf. In der Tür stieß Wronski fast mit Alexei Alexandrowitsch zusammen. Ein Gasbrenner warf Licht auf das blutleere, eingefallene Gesicht unter dem schwarzen Hut und die weiße Halsbinde, die aus dem Biberkragen des Mantels vorglänzte. Karenins unbewegliche, trübe Augen richteten sich auf Wronskis Gesicht. Wronski verneigte sich, und Alexei Alexandrowitsch, den Mund wie zum Kauen verziehend, hob die Hand zum Hut und ging vorüber. Wronski sah, wie er, ohne sich umzublicken, in die Kutsche stieg, Plaid und Opernglas durchs Fenster entgegennahm und sich abwandte. Wronski betrat das Entree. Seine Brauen waren hochgezogen. In den Augen glänzte es böse und stolz. »Das ist mir eine Situation«, dachte er. »Wenn er kämpfen, seine Ehre verteidigen würde, könnte ich handeln, meinen Gefühlen Ausdruck geben. Aber diese Schwachheit oder Schändlichkeit, er verweist mich in die Rolle des Betrügers. Aber das wollte und will ich nicht sein.« Seit seiner Aussprache mit Anna in Wredes Garten hatten sich Wronskis Gedanken stark verändert. Er ordnete sich nun der Schwäche Annas unter, die sich ihm gänzlich hingab, nur von ihm die Entscheidung ihres Schicksals erwartete und sich von vornherein allem unterordnete. Und unwillkürlich dachte er längst nicht mehr, diese Verbindung könnte einmal ein Ende haben, wie er damals noch gedacht hatte. Seine ehrsüchtigen Pläne waren erneut in den Hintergrund getreten. Und da er nun den Wirkungsbereich verlassen hatte, in dem alles fest und bestimmt war, gab er sich ganz seinem Gefühl hin. Und dieses Gefühl band ihn stärker und stärker an sie. Noch im Entree hörte er ihre Schritte sich entfernen. Er begriff, dass sie ihn erwartet und gelauscht hatte und nun in den Salon zurückkehrte. »Nein«, rief sie, als sie ihn erblickte. Und beim ersten Ton ihrer Stimme traten ihr Tränen in die Augen. »Nein, wenn es so weitergeht, passiert es noch viel, viel früher.«
»Was, meine Liebe?«
»Was? Ich warte, quäle mich, eine Stunde, zwei? Nein, ich werde nicht. Ich kann mich nicht zanken mit dir. Sicher konntest du nicht eher. Nein, nein.« Sie legte ihm beide Hände auf die Schultern und betrachtete ihn lange mit tiefem, entzücktem und zugleich prüfendem Blick. Sie erforschte sein Gesicht nach der Zeit, da sie ihn nicht gesehen hatte. Wie bei jeder Begegnung brachte sie ihr Fantasiebild von ihm, das ungleich besser war, unmöglich in der Wirklichkeit, in Einklang mit dem, wie er war. 3. »Du bist ihm begegnet?« fragte sie, als sie beim Tisch unter der Lampe Platz genommen hatten. »Das ist die Strafe dafür, dass du so spät kommst.« »Ja, aber wie das? Er sollte doch im Rat sein.« »War er auch. Kehrte zurück und fuhr wieder irgendwohin.« »Aber das tut nichts. Sprich nicht davon. Wo bist du gewesen?« »Die ganze Zeit mit dem Prinzen?« Sie kannte sein Leben in allen Einzelheiten. Er hatte sagen wollen, dass er die ganze Nacht nicht geschlafen hatte und eingeschlafen war, aber beim Blick auf ihr erregtes und glückliches Gesicht schlug ihm das Gewissen. Und er sagte, er habe noch Rechenschaft ablegen müssen über die Abreise des Prinzen. Aber jetzt ist es zu Ende. Er ist fort? Gott sei Dank, es ist zu Ende. Du glaubst gar nicht, wie unerträglich mir das war. Wieso denn? So ist das Leben von euch jungen Männern doch immer, sagte sie, die Brauen zusammengezogen, griff nach ihrer Häkelarbeit, die auf dem Tisch lag, und ohne Wronski anzuschauen, nestelte sie an der Häkelnadel. »Ich habe dieses Leben längst hinter mir gelassen«, sagte er, verwundert über ihren veränderten Gesichtsausdruck und bemüht, dessen Bedeutung zu erraten. »Und ich gebe zu«, ein Lächeln entblößte seine robusten weißen Zähne, »ich habe diese Woche wie in einen Spiegel geschaut beim Blick auf dieses Leben. Und es war mir unangenehm.« Sie hielt die Häkelarbeit in der Hand, häkelte aber nicht, sondern sah ihn mit einem merkwürdigen, funkelnden und feindseligen Blick an. »Heute Morgen hat Lisa mich besucht. Sie haben noch keine Angst, mich zu besuchen, trotz Gräfin Lydia Iwanowna«, schob sie ein, »und erzählte von eurer attischen Nacht. Wie abscheulich.« »Ich wollte nur sagen«, sie unterbrach ihn, »war da auch diese Therese, die du früher gekannt hast?« »Ich wollte sagen, wie abscheulich ihr Männer doch seid, dass ihr euch nicht vorstellen könnt, dass eine Frau das nicht vergessen kann.« Sie redete sich immer mehr in Hitze, und damit entdeckte sie ihm den Grund für ihre Gereiztheit. »Besonders eine Frau, die dein Leben nicht kennen kann. Was kenne ich? Was habe ich kennengelernt? Nur, was du mir sagst. Und woher weiß ich denn, ob du mir die Wahrheit sagst? Anna, du beleidigst mich. Glaubst du mir denn nicht? Habe ich dir denn nicht gesagt, dass kein Gedanke in mir ist, den ich dir nicht entdecken könnte?« »Ja, ja«, sagte sie. Offenbar suchte sie, die eifersüchtigen Gedanken zu verscheuchen. »Doch wenn du wüsstest, wie schwer mir zumute ist. Ich glaube dir. Glaube dir. Was wolltest du sagen?« Ihm fiel jedoch nicht gleich ein, was er hatte sagen wollen. Diese Eifersuchtsanfälle, die sie in letzter Zeit immer häufiger überkamen, entsetzten ihn und ließen, so sehr er das auch zu verbergen suchte, sein Gefühl erkalten. Obwohl er wusste, dass die Liebe zu ihm der Grund für ihre Eifersucht war. Wie oft hatte er sich gesagt, ihre Liebe sei das Glück. Nun liebte sie ihn, wie nur eine Frau lieben konnte, für die die Liebe schwerer wog als alle Segnungen des Lebens, und er war viel weiter vom Glück entfernt als damals, als er ihr aus Moskau nachgereist war. Damals.
Free, free Palestine!
Free, free Palestine!
Free, free Palestine!
From the river to the sea!
From the river to the sea!
Dutch complicity
and Dutch complicity.
Free, free Palestine.
Free, free Palestine.
Es hielt er sich für unglücklich, aber das Glück stand bevor. Jetzt fühlte er, dass das größte Glück schon hinter ihm lag. Sie war ganz anders, als er sie in der ersten Zeit gesehen hatte. Geistig wie körperlich hatte sie sich zu ihrem Nachteil verändert. Sie war in die Breite gegangen. Und als sie von der Schauspielerin gesprochen hatte, war ein böser, entstellender Zug auf ihrem Gesicht gelegen. Er sah sie an, wie jemand eine Blume ansieht, die er gepflückt hat und die verwelkt ist, in der er nur mit Mühe die Schönheit wiederfindet, derenthalben er sie gepflückt und zugrunde gerichtet hat. Und trotzdem fühlte er, er hätte damals, als seine Liebe stärker war, sie aus seinem Herzen reißen können, wenn er es nur gewollt hätte. Jetzt aber, da es ihm, wie in diesem Augenblick vorkam, als empfände er keine Liebe mehr für sie, wusste er, das Band zwischen ihm und ihr könnte nicht zerrissen werden. »Na, was wolltest du mir von dem Prinzen sagen?« »Ich habe den Dämon verjagt.« »Ja, verjagt«, fügte sie hinzu. »Dämon nannten sie untereinander die Eifersucht.« »Also, was hattest du von dem Prinzen sagen wollen? Weshalb war dir so schwer zumute?« »Oh, es war unerträglich.« Er suchte den Faden des verlorenen Gedankens zu fassen. »Er gewinnt nicht bei näherer Bekanntschaft. Wollte man ihn beschreiben, so ist er ein prächtig herausgefüttertes Stück Vieh, wie sie auf Ausstellungen die ersten Preise gewinnen. Weiter nichts«, sagte er mit einem Verdruss, der ihr Interesse weckte. »Aber wie das?« wandte sie ein. »Er hat immerhin viel gesehen, ist gebildet.« »Das ist eine vollkommen andere Bildung, die Bildung solcher Leute. Er ist anscheinend nur gebildet, um das Recht zu haben, Bildung zu verachten. Wie diese Leute alles verachten, außer animalischen Vergnügungen.« »Aber ihr liebt doch alle diese animalischen Vergnügungen«, sagte sie. Und wieder bemerkte er den finsteren Blick, der ihm auswich. »Was verteidigst du ihn dermaßen?«, fragte er lächelnd. »Ich verteidige ihn nicht. Mir ist es vollkommen gleichgültig, aber ich meine, wenn dir selbst diese Vergnügungen nicht gefallen würden, hättest du ablehnen können. Es macht dir aber Vergnügen, Therese im Ifas-Kostüm anzuschauen.« »Wieder der Satan, wieder er!« Wronski nahm ihre Hand, die sie auf den Tisch gelegt hatte, und küsste sie. Ja, ich kann nicht mehr. Du weißt nicht, wie ich gelitten habe, während ich auf dich wartete. Ich denke, dass ich nicht eifersüchtig bin. Ich bin nicht eifersüchtig. Und ich glaube dir, wenn du hier bist, bei mir, aber wenn du irgendwo allein dein mir unverständliches Leben lebst. Sie beugte sich weg von ihm, zog die endlich freigenestelte Häkelnadel aus der Arbeit und mit Hilfe des Zeigefingers schlang sie aus der weißen, im Lampenlicht strahlenden Wolle rasch eine Schlaufe nach der anderen. Und rasch und nervös drehte und wendete sich der schmale Handrücken in den bestickten Ärmel. »Und nun? Wo bist du Alexei Alexandrowitsch begegnet?« Ihre Stimme klang auf einmal unnatürlich. »Wir stießen unter der Tür zusammen.« »Und er hat dich so gegrüßt?« Sie zog ihr Gesicht in die Länge und schloss halb die Augen, veränderte rasch den Gesichtsausdruck und legte die Hände zusammen, und auf einmal erblickte Wronski auf ihrem schönen Gesicht den Ausdruck, mit dem Alexei Alexandrowitsch ihn gegrüßt hatte. Er lächelte. Und sie lachte fröhlich jenes hübsche, aus der Brust steigende Lachen, das einer ihrer betörendsten Reize war. »Mir ist er völlig unverständlich«, sagte Wronski. »Wenn er nach deiner Erklärung auf der Datscha mit dir gebrochen hätte, wenn er mich zum Duell gefordert hätte. Aber das ist mir unverständlich. Wie kann er eine solche Situation ertragen?« »Er leidet, das sieht man.« »Er«, sagte sie spöttisch, »er ist vollkommen zufrieden.« »Weshalb müssen wir uns alle quälen, wo es doch so gut sein könnte?« »Er doch nicht. Als ob ich ihn nicht kennen würde, diese Lüge, von der er ganz durchdrungen ist. Als ob jemand, der irgendetwas fühlt, leben könnte, wie er mit mir lebt. Er begreift nichts, fühlt nichts. Als ob ein Mensch, der nur irgendetwas fühlt, mit seiner frevelhaften Frau im selben Haus leben könnte, mit ihr reden könnte, du zu ihr sagen könnte.« Wieder machte sie ihn unwillkürlich nach. »Du, ma chère, du, Anna.« »Das ist kein Mann, kein Mensch, das ist eine Puppe. Niemand weiß es, aber ich weiß es. Oh, wenn ich an seiner Stelle wäre, wenn irgendjemand sonst an seiner Stelle wäre, ich hätte diese Frau, eine wie mich, doch längst totgeschlagen, hätte sie in Stücke gerissen und würde nicht sagen, ma chère Anna. Das ist kein Mensch, das ist eine ministerielle Maschine. Er begreift nicht, dass ich deine Frau bin, dass er fremd ist, dass er stört. Reden wir nicht darüber, besser nicht. Du hast nicht recht, sicherlich nicht recht, meine Liebe.« Wronski suchte sie zu beruhigen. »Gleichwohl reden wir nicht von ihm. Erzähle mir, was du gemacht hast. Was fehlt dir? Was ist das für eine Krankheit? Und was sagt der Arzt?« Sie schaute ihn mit spöttischer Freude an. Offenbar hatte sie weitere komische und hässliche Züge an ihrem Mann gefunden und wartete nur auf den Moment, um sie loszuwerden. Er fuhr fort. »Ich vermute, das ist keine Krankheit, vielmehr dein Zustand. Wann ist es soweit?« Der spöttische Glanz in ihren Augen erlosch, doch ein anderes Lächeln, es wusste etwas ihm Unbekanntes und war von stiller Trauer, trat an die Stelle ihrer vorigen Miene. »Bald, bald. Du sagst, unsere Situation sei qualvoll, sie müsse aufgelöst werden. Wenn du nur wüsstest, wie schwer sie für mich ist, was ich gäbe dafür, dich frei und kühn zu lieben. Ich würde mich nicht quälen und dich nicht mit meiner Eifersucht quälen. Und das wird bald sein. Aber nicht so, wie wir meinen.« Bei dem Gedanken, wie das sein würde, kam sie sich selbst so jämmerlich vor, dass ihr Tränen in die Augen traten und sie nicht fortfahren konnte. Sie legte ihm die im Lampenlicht weiß glänzende Hand mit den funkelnden Ringen auf den Ärmel. »Das wird nicht so sein, wie wir meinen. Ich wollte es dir nicht sagen, aber du zwingst mich dazu. Bald, bald wird es sich auflösen. Und wir werden alle unsere Ruhe finden und uns alle nicht weiter quälen.« »Ich begreife nicht«, sagte er, obwohl er begriff. »Du fragst, wann es soweit sei. Bald. Und ich werde es nicht überleben. Unterbrich mich nicht.« Sie redete überstürzt weiter. »Ich weiß es sicher. Ich werde sterben. Und ich bin sehr froh, dass ich sterben werde und mich und euch befreie.« Die Tränen strömten ihr aus den Augen. Er beugte sich über ihre Hand und küsste sie, suchte, seine Erregung zu verbergen, die unbegründet war, das wusste er. Aber er konnte sie nicht bemeistern. »Oh ja, das ist besser«, sagte sie und drückte mit einer kräftigen Bewegung seine Hand. »Nur das. Nur das ist uns geblieben.« Er besann sich und hob den Kopf. »Was für ein Unsinn! Was redest du für einen haltlosen Unsinn?« »Doch, das ist wahr. Was ist wahr? Dass ich sterben werde. Ich hatte einen Traum. Einen Traum«, wiederholte Wronski und erinnerte sich augenblicklich an den Kerl in seinem Traum. »Ja, einen Traum«, sagte sie. »Schon seit langem habe ich diesen Traum. Ich träume, dass ich in mein Schlafzimmer laufe, weil ich dort etwas holen oder etwas klären muss. Du weißt ja, wie das ist im Traum, sagte sie, die Augen vor Entsetzen weit geöffnet. Und im Schlafzimmer? In der Ecke steht etwas. Ach, was für ein Unsinn. Wie kann man glauben an? Doch sie ließ sich nicht unterbrechen. Was sie sagte, war ihr zu wichtig. Und dieses Etwas dreht sich um? Und ich sehe, es ist ein Kerl, klein, mit zerzaustem Bart, grauenhaft. Ich möchte davonlaufen, aber er beugt sich über einen Sack und kramt darin mit den Händen. Sie machte nach, wie er in dem Sack kramte. Entsetzen stand ihr im Gesicht. Und Wronski, in Erinnerung an seinen Traum, spürte, wie ebensolches Entsetzen seine Seele erfüllte. Er kramt darin und murmelt dazu auf Französisch, blitzschnell, weißt du, mit weichem R. Il faut le battre, le faire, le brouiller, le pétrir. Und ich will aufwachen vor Angst, wache auch auf, aber ich wache im Traum auf und frage mich, was das zu bedeuten hat. Und Corneille sagt zu mir, bei der Geburt werden Sie sterben, liebe Frau, bei der Geburt. Und ich wache auf. Was für ein Unsinn, was für ein Unsinn, sagte Wronski. Aber er spürte selbst, dass seine Stimme keine Überzeugungskraft hatte. Doch sprechen wir nicht davon. Leute, ich lasse Tee servieren. Warte noch, jetzt werde ich nicht lange. Doch plötzlich stockte sie. Ihr Gesichtsausdruck veränderte sich schlagartig. Entsetzen und Erregung wichen plötzlich einer stillen, ernsten und seligen Aufmerksamkeit. Wronski konnte nicht begreifen, was diese Veränderung bedeutete. Sie hatte die Bewegung des neuen Lebens in sich gespürt. 4. Alexei Alexandrowitsch war nach der Begegnung mit Wronski an seiner Haustür, wie beabsichtigt, in die italienische Oper gefahren. Dort saß er zwei Akte ab und traf alle Leute, die er brauchte. Bei der Rückkehr nach Hause musterte er aufmerksam die Garderobe, und als er sah, dass kein Militärmantel dort hing, ging er nach seiner Gewohnheit auf sein Zimmer. Doch gegen seine Gewohnheit legte er sich nicht schlafen und wanderte in seinem Kabinett bis 3 Uhr nachts auf und ab. Der Zorn auf seine Frau, die den Anstand nicht wahren und die einzige ihr gestellte Bedingung, ihren Liebhaber nicht zu Hause zu empfangen, nicht erfüllen wollte, ließ ihm keine Ruhe. Sie hatte seine Forderung nicht erfüllt, er musste sie nun bestrafen und seine Drohung vollstrecken, also die Scheidung verlangen und ihr den Sohn wegnehmen. Er wusste, welche Schwierigkeiten damit verbunden wären, aber er hatte gesagt, er würde es tun, und jetzt musste er die Drohung vollstrecken. Gräfin Lydia Iwanowna hatte ihm bedeutet, das wäre in seiner Lage der beste Ausweg. Und in letzter Zeit hatte die Scheidungspraxis dermaßen Vervollkommnung gefunden, dass Alexei Alexandrowitsch die Möglichkeit sah, die formalen Schwierigkeiten zu überwinden. Außerdem kommt ein Unglück selten allein, und mit den Projekten zur Eingliederung der Fremdvölker und zur Felderbewässerung im Gouvernement Zarajsk hatte Alexei Alexandrowitsch sich dermaßen viele dienstliche Unannehmlichkeiten eingehandelt, dass er die ganze letzte Zeit in äußerst gereizter Verfassung war. Er schlief die ganze Nacht nicht. Sein Zorn nahm in gewaltiger Progression zu und hatte sich morgens bis zum Äußersten gesteigert. Er kleidete sich hastig an, und als ob er die volle Schale seines Zorns vor sich hertrüge und befürchtete, davon zu verschütten, als ob er befürchtete, mit dem Zorn auch die Energie zu verlieren, die er für die Aussprache mit seiner Frau brauchte, trat er zu ihr ins Zimmer, sobald er erfahren hatte, dass sie aufgestanden war. Anna, die doch meinte, ihren Mann so gut zu kennen, war frappiert von seinem Anblick, als er zu ihr ins Zimmer trat. Seine Stirn war gerunzelt, die Augen schauten finster geradeaus, vermieden ihren Blick. Der Mund war fest und verächtlich zugepresst. In seinem Gang, den Bewegungen und im Klang seiner Stimme lag eine Entschiedenheit und Festigkeit, die seine Frau nie an ihm gesehen hatte. Er trat ins Zimmer, und ohne sie zu grüßen, begab er sich sofort zu ihrem Schreibtisch, nahm die Schlüssel und schloss die Schublade auf. »Was wollen Sie?« schrie sie. »Die Briefe Ihres Liebhabers«, sagte er. »Die sind nicht hier«, sagte sie und machte die Schublade zu. Dank dieser Bewegung erkannte er jedoch, dass er richtig geraten hatte, stieß grob ihre Hand weg und griff rasch nach dem Portefeuille, in dem sie, wie er wusste, die wichtigsten Papiere aufbewahrte. Sie wollte ihm das Portefeuille entreißen, doch er stieß sie zurück. »Setzen Sie sich, ich muss mit Ihnen reden«, sagte er. Das Portefeuille hielt er unterm Arm und klemmte es so angestrengt mit dem Ellbogen fest, dass seine Schulter sich hob. Mit Verwunderung und Furchtsamkeit sah sie ihn schweigend an.
Ich hatte Ihnen gesagt, dass ich Ihnen nicht gestatte, Ihren Liebhaber hier im Haus zu empfangen.
Ich musste ihn sehen, um... Sie stockte, da ihr nichts einfiel.
Es interessieren mich keine Details, wozu eine Frau ihren Liebhaber sehen muss.
Ich wollte nur, sagte sie, feuerrot. Seine Grobheit reizte sie und verlieh ihr Kühnheit.
Merken Sie denn nicht, wie leicht Sie mich beleidigen können?
Beleidigen kann man einen ehrenhaften Mann und eine ehrenhafte Frau.
Aber einem Dieb zu sagen, dass er ein Dieb sei, ist lediglich die Feststellung einer Tatsache.
Ein neuer Charakterzug.
Grausamkeit kannte ich an Ihnen noch nicht. Sie nennen es grausam, dass ein Mann seiner Frau alle Freiheit lässt, ihr das ehrenhafte Dach seines Namens bietet, unter der einzigen Bedingung, dass sie den Anstand wahrt. Das ist grausam.
»Das ist schlimmer als grausam, das ist schändlich, wenn Sie es denn wissen wollen«, schrie Anna in einem Wutausbruch, stand auf und wollte gehen.
»Nein«,
schrie er mit seiner piepsigen Stimme, die jetzt noch einen Ton höher klang als sonst, packte sie mit seinen langen Fingern so stark am Arm, dass das Armband, das er dagegen drückte, rote Spuren hinterließ und zwang sie wieder auf ihren Platz.
»Schändlich! Falls Sie dieses Wort gebrauchen wollen, so ist es schändlich, eines Liebhabers wegen Mann und Sohn zu verlassen und weiter das Brot des Mannes zu essen.«
Sie senkte den Kopf. Nicht nur, dass sie nicht sagte, was sie gestern ihrem Liebhaber gesagt hatte, dass er ihr Mann sei und ihr Mann nur störe. Sie dachte es nicht einmal. Sie fühlte, wie berechtigt seine Worte waren und sagte nur leise, »Schlimmer als ich selbst es tue, können Sie meine Situation nicht beschreiben.«
»Aber warum sprechen Sie es aus?«
»Warum ich es ausspreche? Warum?« fuhr er genauso zornig fort.
»Damit Sie wissen, dass ich nun, da Sie meinen Willen bezüglich der Wahrung des Anstands nicht erfüllt haben, Maßnahmen ergreifen werde, damit diese Situation ein Ende hat.«
»Bald. Bald ist es sowieso zu Ende«, murmelte sie. Und beim Gedanken an den nahen, nun erwünschten Tod traten ihr wieder Tränen in die Augen.
»Sie wird eher zu Ende sein, als Sie sich das mit Ihrem Liebhaber ausgedacht haben. Sie müssen Ihre animalische Leidenschaft befriedigen. Alexei Alexandrowitsch, ich sage nicht, es sei nicht großmütig, aber es ist nicht in Ordnung, auf einen, der am Boden liegt, noch einzuschlagen.«
»Ja, Sie haben nur sich selbst im Sinn. Aber die Leiden des Menschen, der Ihr Mann war, interessieren Sie nicht. Es ist Ihnen gleichgültig, dass sein Leben ruiniert ist, was er alles zu übel stehen hat.« Alexei Alexandrowitsch sprach so schnell, dass er sich verhaspelte und dieses Wort einfach nicht herausbrachte. Er brachte es schließlich als übel stehen heraus. Sie fand das zum Lachen und schämte sich sogleich, dass ihr in einem solchen Moment etwas zum Lachen sein konnte. Und zum allerersten Mal versetzte sie sich einen Augenblick in seine Gefühle. Und er tat ihr leid. Aber was konnte sie schon sagen oder tun? Sie ließ den Kopf sinken und schwieg. Er schwieg ebenfalls eine Weile und hob mit einer nicht mehr so piepsigen, kalten Stimme erneut an, betonte dabei wahllos Wörter, die überhaupt nicht von Bedeutung waren.
»Ich komme, um Ihnen zu sagen«, begann er.
Sie warf einen Blick auf ihn. »Nein, das kam mir nur so vor«, dachte sie und sah wieder seinen Gesichtsausdruck vor sich, als er sich beim Wort »übelstehen« verhaspelt hatte. »Nein, kann denn ein Mensch mit diesen trüben Augen, mit dieser selbstzufriedenen Ruhe irgendetwas fühlen?« »Ich kann nichts daran ändern«, flüsterte sie.
»Ich komme, um Ihnen zu sagen, dass ich morgen nach Moskau fahren und nicht wieder in dieses Haus zurückkehren werde. Und von meiner Entscheidung benachrichtigt werden Sie durch den Anwalt, den ich mit der Scheidungsklage beauftragen werde. Mein Sohn hingegen wird zu meiner Schwester ziehen«, sagte Alexei Alexandrowitsch. Nur mit Mühe rief er sich ins Gedächtnis, was er über den Sohn hatte sagen wollen.
»Sie brauchen Serjoscha, um mir weh zu tun«, sagte sie und sah ihn stirnrunzelnd an. »Sie lieben ihn doch nicht. Lassen Sie Serjoscha hier.«
»Ja, ich habe sogar die Liebe zum Sohn verloren, da mein Widerwille gegen Sie sich mit ihm verbindet. Trotzdem nehme ich ihn mit. Leben Sie wohl.«
Und er wollte gehen. Doch jetzt hielt sie ihn auf.
»Alexei Alexandrowitsch, lassen Sie Serjoscha hier«, flüsterte sie noch einmal. »Ich habe sonst nichts zu sagen. Lassen Sie Serjoscha hier bis... Ich komme bald nieder. Lassen Sie ihn hier.«
Alexei Alexandrowitsch wurde feuerrot, entriss ihr seine Hand und ging schweigend aus dem Zimmer. 5. Das Wartezimmer des berühmten Petersburger Anwalts war voll, als Alexei Alexandrowitsch eintrat. Drei Damen,
Eine Alte, eine Junge und eine Kaufmannsfrau und drei Herren. Der eine ein deutscher Bankier mit Ring am Finger, der andere ein Kaufmann mit Bart und der dritte ein verdrossener Beamter in Uniform, ein Ordenskreuz am Hals, warteten offenbar schon lange. Zwei Gehilfen schrieben an ihren Tischen, die Federn kratzten. Die Schreibutensilien, für die Alexei Alexandrowitsch ein Faible hatte, waren ungewöhnlich gediegen. Das musste Alexei Alexandrowitsch einfach auffallen. Der eine Gehilfe wandte sich, ohne aufzustehen, und mit zugekniffenen Augen verdrossen an Alexei Alexandrowitsch. »Was wünschen Sie?« »Ich hätte etwas mit dem Anwalt zu besprechen.« »Der Anwalt ist beschäftigt«, entgegnete streng der Gehilfe, deutete mit der Feder auf die Wartenden und schrieb weiter. »Könnte er nicht vielleicht Zeit finden?« fragte Alexei Alexandrowitsch. »Er hat keine freie Zeit, ist immer beschäftigt, wenn Sie zu warten beliebten.« »Hätten Sie vielleicht die Güte, ihm meine Karte zu überreichen?« sagte Alexei Alexandrowitsch würdevoll, da er die Notwendigkeit sah, sein Inkognito zu lüften. Der Gehilfe nahm die Karte, missbilligte anscheinend ihren Inhalt und verschwand hinter der Tür. Alexei Alexandrowitsch sympathisierte im Prinzip mit der öffentlichen Gerichtsbarkeit, aber mit einigen Aspekten ihrer Anwendung bei uns zu Lande sympathisierte er nicht ganz, aufgrund ihm bekannter amtlicher Erwägungen an höherer Stelle. Er kritisierte sie auch, soweit er etwas an höchster Stelle Sanktioniertes kritisieren konnte. Sein ganzes Leben hatte er mit Verwaltungstätigkeit zugebracht, darum war, wenn er mit etwas nicht sympathisierte, sein Nicht-Sympathisieren gemildert durch das Zugeständnis, Fehler seien eine Unumgänglichkeit und ihre Korrektur in jedem Fall eine Möglichkeit. An den neuen Gerichtsinstitutionen missbilligte er die Bedingungen, die für die Anwaltschaft galten. Aber er hatte bisher noch nie mit der Anwaltschaft zu tun gehabt und missbilligte sie deshalb nur theoretisch. Nun jedoch verstärkte sich seine Missbilligung durch den unangenehmen Eindruck, den er im Wartezimmer des Anwalts erhielt. »Der Herr kommt gleich«, sagte der Gehilfe. Und tatsächlich, zwei Minuten später, erschien in der Tür die lange Gestalt eines alten Rechtsgelehrten, der sich mit dem Anwalt beratschlagt hatte, sowie der Anwalt selbst. Der Anwalt war ein kleiner, untersetzter, kahlköpfiger Mann mit schwarz-rötlichem Bart, langen hellen Augenbrauen und hochgewölbter Stirn. Er war herausgeputzt wie ein Freier, von der Halsbinde und dem doppelten Uhrkettchen bis zu den Lackschuhen. Sein Gesicht war klug, bäuerisch, seine Aufmachung jedoch geckenhaft und von schlechtem Geschmack. »Wenn ich bitten darf«, sagte der Anwalt zu Alexei Alexandrowitsch gewandt. Mit finsterer Miene ließ er Karenin vorgehen und schloss die Tür. »Möchten Sie nicht Platz nehmen?« Er deutete auf den Sessel beim papierübersäten Schreibtisch und übernahm selbst den Vorsitz. Dabei rieb er sich die kleinen Händchen mit den kurzen, weißbehaarten Fingern und neigte den Kopf zur Seite. Kaum aber war er in seiner Pose zur Ruhe gekommen, da flatterte über den Schreibtisch eine Motte. Mit einer Flinkheit, die man ihm nicht zugetraut hätte, nahm der Anwalt die Hände auseinander, fing die Motte und nahm erneut die vorige Haltung ein. Alexei Alexandrowitschs Augen folgten verwundert der Bewegung des Anwalts. »Bevor ich von meiner Angelegenheit zu sprechen beginne«, hob er an, »muss ich darauf hinweisen, dass die Angelegenheit, über die ich mit Ihnen zu sprechen habe, geheim bleiben muss.« Ein kaum merkliches Lächeln schob den überhängenden rötlichen Schnurrbart des Anwalts auseinander. »Ich wäre nicht Anwalt, wenn ich die Geheimnisse, die mir anvertraut werden, nicht zu wahren verstünde. Aber wenn Sie eine Bestätigung wünschen?« Alexei Alexandrowitsch blickte ihm ins Gesicht und sah, dass die klugen grauen Augen lachten und alles schon wussten.
silver bells, then will my love return to me. When roses blow in wintry snow, then will my love return to me.
We'll be right back. Конфліка тривати росте, да ілі не, да ілі не. Супер днес 6, 7, бъдам последним. Да едем, да едем. Стига си мрънкала, стига си зяпала. Слез от колата, забой си обувките. Не на капака и стига си питала. Това ли било? Само не дай ме нервира така. Гледай природата, слушай дъжда. Чуваш ли как тревата расте? Да или не, да или не. Само не дай ме нервира така. Гледай природата, слушай дъжда. Чуваш ли как тревата расте? Да или не, да или не. Осем, девет, десет, пикника ще ти хареса. 9-9-8.
Сам вича ми има коса.
Стига си мрънкала, стига си бляла. Какво да ти купя, какво да направя. Бъди натурална и виж красотата. Довел съм те да. Само не дай ме нервира така. Гледай природата, слушай дъжда. Чуваш ли как тревата расте? Да или не, да или не. Само не дай ме нервира така. Гледай природата, слушай дъжда. Чуваш ли как тревата расте? Да или не, да или не. We'll be right back.
serious as a heart attack.
Here comes, 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 here